Ja, das heutige Marktdesign hat letztendlich den Grundsatz, der Markt kennt die Physik nicht.
Wir sehen zum Beispiel derzeit schon, dass wir dieses Jahr bereits Spitzen hatten von bis zu 27 Gigawatt im Redispatch in Summe. Das eben, obwohl unsere Prognosen besser werden, auch die Erzeugungsleistung der Erneuerbaren sich so stark erhöht, dass unsere absoluten Prognosefehler sich trotzdem noch erhöhen.
Aber Batterien haben eben auch andere Eigenschaften. Sie sind insbesondere in ihrer Leistungsänderungsgeschwindigkeit sehr viel schneller als alle anderen Assets. Was bedeutet, dass die Vorhersehbarkeit des Einsatzes dieser Anlagen für die Systemführung sehr gering ist und wir letztendlich keine Prozesse bisher haben, die mit dieser Dynamik umgehen können.
Und Minram, das heißt 70% unserer Leitungen wird erstmal dafür genutzt werden, um Strom aus der Nordsee und aus Dänemark nach Südeuropa zu verkaufen. Und lediglich 30% können wir nutzen, um Strom aus Offshore-Windenergieanlagen in Deutschland zu Kunden nach Bayern zu transportieren.
Problem ist ja, eine Batterie ist ja nicht netzschädlich per se, sondern der Grund ist, wir sehen einfach die Netzsituation nicht. Wir sehen den Markt, wir bieten Systemdienstleistungen an, aber beim Netz wissen wir nicht, wann wir einen Engpass fördern.
Und das macht Speicher mittlerweile, man muss es fast sagen, eigentlich gefährlich. So krass das klingt. So, Leute, kommen wir jetzt zu einem der interessantesten Vorträge. Dr. Christoph Maurer von Consnetec, glaube ich, heißt es. Oder Consentec, so heißt es. Und der hat dieses Thema sehr gut erklärt.
Im Moment in Berlin stattfindet natürlich ganz groß und ganz prominent vertreten. Das ist die Frage, was machen wir mit den Batteriespeichern? Dass die ins System drängen, ist offensichtlich. Und auch das ist eine gute Sache. Wir brauchen Batteriespeicher. Wenn man sich die Strompreiskurve im Sommer anschaut, mit dem Höcker am Morgen und dem Höcker am Abend, dann sehen wir, dass wir einen großen Mangel an Flexibilität im System haben. Und auch bei den Systemdienstleistungen brauchen wir neue Erbringer, weil die alten Kraftwerke aus dem System rausgehen. All das können Batterien technisch leisten. Aber Batterien haben eben auch andere Eigenschaften. Sie sind insbesondere in ihrer Leistungsänderungsgeschwindigkeit sehr viel schneller als alle anderen Assets, die wir kennen in diesem System. Und sie werden auch sehr dynamisch an unterschiedlichen Marktplätzen, Day-Ahead, Intraday-Handel, diverse Systemdienstleistungsmärkte, Mitregeln und so weiter vermarktet. Was bedeutet, dass die Vorhersehbarkeit des Einsatzes dieser Anlagen für die Systemführung sehr gering ist und wir letztendlich keine Prozesse bisher haben, die mit dieser Dynamik umgehen können. Es handelt sich also um ein Koordinationsproblem zunächst einmal, würde ich sagen. Märkte sind dafür eine gute Lösung. Das würde ich auch grundsätzlich so sehen. Und wir sehen auch, wenn wir uns zum Beispiel hier den 15-Minuten-Intraday-Handel an APEX Spot anschauen, da habe ich mal die Handelsvolumina über die letzten Jahre Ihnen aufgeplottet, dann sehen Sie, dass diese Handelsvolumina kontinuierlich nach oben gehen. Es gibt diesen Koordinationsbedarf und die Akteure sind auch willens, den über den Handel zu decken. Wir sehen aber auch, und das sind die hellblauen Säulen, dass der Anteil davon, der in der letzten Stunde vor Lieferung gehandelt wird, ebenfalls kontinuierlich nach oben geht. Wir haben also nicht nur ein Ansteigen des Intraday-Handels, sondern wir haben vor allem auch ein starkes Ansteigen des sehr kurzfristigen Intraday-Handels.
Also das heißt Folgendes, es wird normalerweise, war es früher immer so, du hast zum Beispiel am Freitag für den Samstag das geklärt und die Kleinigkeiten, die da noch gefehlt haben, die hast du dann am Samstag noch geklärt. Mittlerweile nimmt aber dieser Anteil, die vielleicht auch ganz kurzfristig, vielleicht auch nur Minuten vorher das Ganze noch regeln, der nimmt extrem zu. Den können aber die Netzbetreiber gar nicht berücksichtigen, weil die eben bis zu 2 Stunden für ein Redispatch brauchen. Da kommen wir gleich dazu.
Und nun ist kurzfristiger Handel ganz wichtig. Ja, wir können damit die Prognosefehler ausregeln, ohne dass wir auf Regelleistung zurückfallen müssen. Und die Kehrseite ist, dass große Teile des Handels, insbesondere all das, was in diesen hellblauen Säulen steckt, aber faktisch auch noch ein bisschen mehr, nach dem Redispatch stattfindet. Und das ist tatsächlich, und da werde ich im Folgenden darauf eingehen, ein Problem für die Systemführung. Sie alle wissen, dass der Redispatch ein essentielles Instrument ist, damit wir heute die Systemsicherheit gewährleisten können.
Also für die, die nicht wissen, was Redispatch ist, das ist quasi, wenn wir im Norden zu viel Strom haben, dann werden wir Windräder aus dem Wind drehen, das ist ein sogenannter negativer Redispatch. Wenn wir im Süden zu wenig Strom haben, dann schaltet man hier Gaskraftwerke dazu. Das kann auch gleichzeitig passieren, weil wir einfach nicht genügend Leitung haben, die den Strom aus dem Norden in den Süden transportieren könnten. Deswegen werden diese Redispatch immer mehr.
Die Übertragungsnetzbetreiber müssen mehr oder weniger jeden Tag in das Handelsergebnis eingreifen, indem sie sich das Handelsergebnis anschauen und dann bestimmte, im Regelfall Erzeugungsanlagen, anweisen, anders zu fahren, als sie es rein auf Basis des Marktergebnisses geplant hatten, um Engpässe im System zu vermeiden. Und wenn wir uns den Redispatch anschauen, die Volumina, wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahre und so weiter, dann muss man zunächst einmal sagen, das ist eine beeindruckende Maschinerie, um die Systemsicherheit zu gewährleisten. Und ich würde auch immer sagen, der Redispatch funktioniert relativ gut und er funktioniert auch relativ effizient. Aber diese Bedingung, funktioniert gut und effizient, ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die ich kurz mit Ihnen diskutieren möchte. Der eine ist, man braucht für den Redispatch Zeit. Ja, Redispatch bedeutet, die Marktakteure geben ihre Fahrpläne nach dem Handel ab, teilen den Netzbetreibern mit, was sie fahren wollen. Die Netzbetreiber stecken das ins Netz, führen eine Netzberechnung durch, stellen fest, ob es einen Engpass gibt. Wenn es einen Engpass gibt, berechnen sie Gegenmaßnahmen. Dann müssen die Gegenmaßnahmen noch an die Akteure wiederum kommuniziert werden. Gegebenenfalls, wenn die Akteure keinen Anschluss im Übertragungsnetz haben, muss das über eine Netzbetreiberkaskade laufen. Das sind alles Prozesse, die Zeit brauchen. Und roundabout, würde ich sagen, braucht der Redispatch heute circa 2 Stunden Zeit.
2 Stunden Zeit brauchst du für die Berechnung der Redispatch. Das heißt, ich kann das nicht eine halbe Stunde vorher noch machen, sondern ich muss das eigentlich am Tag zuvor machen, damit auch alle rechtzeitig Bescheid wissen, weil auch die Kraftwerke etc. müssen ja reagieren. Und das ist ein großes Problem in einer Zeit, wo halt der Akku binnen Millisekunden anschaltet oder abschaltet.
Das heißt aber, wir können mit dem Redispatch nur dann Engpässe effektiv bewirtschaften, wenn wir sie mit einer entsprechenden Vorlaufzeit von eben zum Beispiel diesen circa 2 Stunden kennen. Und wir haben möglicherweise wegen des starken erneuerbaren Angebots auch negative Strompreise. Negative Preise sind ja ein Signal. Es ist ein Signal, bitte gib mir mehr Nachfrage, damit ich auf diese Preise reagieren kann. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass die neuen aktiven Verbraucher im System das machen. Ja, wir bekommen jetzt zum Beispiel Elektroautos im Süden, die auf dieses Preissignal reagieren und jetzt anfangen zu laden, weil sie sehen, anhand des Preissignals, da wird nach mehr Nachfrage gefragt.
Also das heißt, das ist jetzt dieses Beispiel, was ich gerade gesagt habe, wir haben im Norden gerade Wind, im Süden keine Sonne. Das heißt, im Norden haben wir in dem Fall zu viel Strom mit dem Beispiel. Jetzt haben wir aber negative Preise, weil wir insgesamt in Deutschland zu viel Strom haben. Also sagt natürlich das E-Auto in München, ja cool, wenn der Preis so niedrig ist, dann fange ich jetzt mal an zu laden. Und verschärft natürlich dann die Situation, weil noch mehr Strom von Norden in den Süden fließen muss.
Das Problem 1. Situation 2 ist eine, da haben wir auch einen Nord-Süd-Engpass, nicht ganz so stark ausgeprägt. Wir haben auch nicht ganz so viel Windenergieeinspeisung im Norden, die ist zum Teil vielleicht abgeregelt. Wir haben aber dafür auch relativ viel Solareinspeisung im Süden.
Also jetzt haben wir das Gegenteil. Kein Wind im Norden, viel Sonne im Süden zu viel Strom, im Norden zu wenig Strom, der Strom will in den Norden, die Leitungen dafür haben wir nicht.
Jetzt stellen Sie sich in dieser Situation vor, dass plötzlich ein Gewitter im Süden aufzieht. Das bedeutet, dass die Solareinspeisung im Süden unvorhergesehen einbrechen wird und das können bei den Entwicklungen, die wir sehen, in 2030 locker einige GW innerhalb kürzester Zeit sein, die dort fehlen werden. Was werden die Vermarkter dieser Anlagen machen? Die werden an den Intraday-Markt gehen und versuchen, diese fehlende Leistung nachzukaufen. Dazu incentivieren sie wir mit unserem Marktdesign. Ja, ansonsten müssten sie Ausgleichsenergie bezahlen. Das heißt, sie werden versuchen, die fehlende Leistung am Markt zu beschaffen. Und sie beschaffen das am deutschen Intraday-Markt. Woher das in Deutschland kommt, können die Akteure nicht steuern. Ja, sie geben ein Gebot am deutschen Intraday-Markt ab. Und es kann ihnen passieren, dass jetzt die Anbieter für die fehlende Leistung genau die vorher abgeregelten Windenergieanlagen im Norden sind oder auch Batterien, die in irgendeiner Form im Norden positioniert sind, die dann innerhalb von kürzester Zeit hochfahren.
Also die Anlagen, die wir vorher per Redispatch abgeregelt haben, die geben aber jetzt wieder Leistung ab, weil der im Süden halt nur deutschlandweit suchen kann. Es ist absolut die Wahnsinn. Nicht lokal, sondern deutschlandweit. Und er sagt, okay, ich habe jetzt 1 Gigawatt, kann ich nicht einliefern, dann hole ich mal 1 Gigawatt von oben, aber es muss halt physikalisch da nach unten. Und der Markt kennt die Physik nicht. Das ist das Problem.
All diese Situationen, die ich Ihnen jetzt aufgezeigt habe, zeigen, dass wir aufgrund der Veränderungen, die wir im System sehen, auf Angebots- wie auf Nachfrageseite, aufgrund von Veränderungen, die wir haben wollen im Grundsatz, sondern aufgrund der Veränderungen, die wir im Grundsatz haben wollen, bekommen wir doch auch neue Anforderungen an das System, für die unsere heutigen Markt- und Systemführungsprozesse und unser heutiges Marktdesign letztendlich nicht vorbereitet ist. Und insbesondere muss man sagen, unser kuratives Engpassmanagement, der Redispatch, der auf das Erkennen einer Engpasslage reagiert und dann mit relativ viel Zeit Gegenmaßnahmen einleitet, ist schlichtweg nicht dafür geeignet, mit der Kurzfristigkeit, mit der Dynamik der Prozesse, auch mit der Zahl der Akteure, die wir da in Zukunft sehen werden, umzugehen.
Also das heißt, die Redispatch werden zwar mehr, werden aber ineffektiver Und damit haben wir natürlich ein massives Problem, das Netz noch stabil zu halten. Also, krasse Sache. In das gleiche Horn stoßt auch Andreas Matz, das ist jemand von Amprion, also dem nächsten Netzbetreiber, der eigentlich genau das Gleiche erklärt. Die Spielregeln am Markt kommen aus einer veralteten Zeit.
Das Marktdesign, das ist letztendlich, das sind die Spielregeln, wie Markt und Netz zusammenwirken. Unsere Spielregeln, die kommen eigentlich aus einer Zeit noch aus der Liberalisierung, wo letztendlich der Markt die Aufgabe übernommen hat, die Last zu decken und den Dispatch der Kraftwerke letztendlich zu bestimmen. Und genauso sind die auch gestrickt. Ja, das heutige Marktdesign hat letztendlich den Grundsatz, der Markt kennt die Physik nicht.
Ein großes Problem. Der Markt sagt nur, brauchen wir Strom oder nicht Strom, also Plus und Minus, und dementsprechend reagiert er. Aber der Markt weiß nicht, ob der Strom jetzt im Norden gebraucht wird oder im Süden oder im Osten oder im Westen. Das weiß der Markt nicht. Er kennt die Physik nicht. Ein Riesenproblem, das immer gravierender wird, ist quasi der Handel oder die Spielregeln im Handel.
Gigawatt an Erzeugung in Deutschland und im nördlichen Ausland abgeregelt haben und dafür an anderer Stelle 15 Gigawatt an Erzeugung hochgefahren haben. Das ist kein Nachjustieren mehr, das ist schon mit der größte Dispatcher, den wir in Deutschland haben.
Also er hat gerade erklärt, der größte Redispatch war quasi, wir haben 15 Gigawatt im Norden abgeregelt und gleichzeitig 15 Gigawatt im Süden dazu geregelt. Das sind 30 Gigawatt. Die Niederlande, glaube ich, haben 15 Gigawatt insgesamt, was die Strom erzeugen. Also wir haben zweimal die Niederlande einmal dazugebaut und einmal weggebaut. Das ist absoluter Irrsinn.
Haftet werden, aber auch hier gibt's ab nächstes Jahr dann 70% Minram. Das heißt, 70% unserer Leitungen, wenn wir jetzt beispielsweise an Nord bauen, wird erstmal dafür genutzt werden, um Strom aus der Nordsee und aus Dänemark nach Südeuropa zu verkaufen. Und lediglich 30% können wir nutzen, um Strom aus Offshore-Windenergieanlagen in Deutschland zu Kunden nach Bayern zu transportieren.
So, man muss sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir können nicht einmal unseren eigenen Strom verwenden, weil es dieses neue EU-Gesetz gibt, dieses Minram. Das einfach sagt, 70% unserer Leitungen müssen zur Verfügung stehen für die Durchleitung. Und nur 30% dürfen wir für uns intern nutzen. Manche Sachen machen einen einfach nur noch sprachlos.
Ja, das heißt, wir haben unsere wichtigsten Betriebsplanungsprozesse, die laufen am Abend bzw. bis in die Nacht hinein, am Vortag. Hier werden die allermeisten Redispatch-Maßnahmen dimensioniert und zu einem großen Teil auch schon angewiesen. Diese Prozesse laufen bis 2 Stunden vor Echtzeit. Hier haben wir das letzte Mal die Möglichkeit, auf einem gemeinsamen Datensatz, den wir übrigens auch mit allen benachbarten Übertragungsnetzbetreibern mergen, zu einem großen Netzdatensatz zu bewerten, wie sieht die aktuelle Marktsituation engpasstechnisch aus. Die letzten Redispatch-Möglichkeiten, die sind so zwischen 2 Stunden und 30 Minuten. Das nimmt dann stark ab. Also wenn ich beispielsweise ein Kraftwerk starten muss im Redispatch, das geht nicht mehr 2 Stunden vorher, da muss ich früher anrufen. Aber so eine Windkraftanlage abregeln geht eigentlich recht schnell. Aber auch hier haben wir letztendlich Laufzeiten, Koordinierung mit den Verteilnetzbetreibern, dass man auch hier auf 30 Minuten kommt. Das heißt, wir haben eine Todzeit heutzutage von 30 Minuten, wo wir keine Zeit mehr haben, mit Redispatch auf Engpässe zu reagieren.
Also ganz krass, wenn quasi was der Handel dann zum Schluss macht, wenn der irgendeinen Scheiß baut, wir haben keine Möglichkeit mehr, im Netz darauf zu reagieren. Ein Redispatch ist dann nicht mehr möglich. Boom. Es gab dann auch wieder eine Diskussion mit verschiedenen Teilnehmern und hören wir da einfach mal nochmal das mit Minram raus.
Was heißt Minram?
Minram ist wir bewirtschaften ja die Übertragungskapazität ins Ausland und wir sind verpflichtet, darf nicht nur die tatsächliche Kapazität zu geben, sondern mindestens 70% über unserer Leitung muss für Cross-Border-Handel zur Verfügung stehen. Ja, das heißt, dass, wie ich eben meinte, wenn wir jetzt an Nord bauen, 70% dafür ist da, dass Offshore-Wind exportiert werden kann aus Deutschland oder aus Dänemark als Transitflüsse und lediglich 30% bleibt dafür da, dass Wind nach Bayern übertragen werden kann.
Das heißt, in Zukunft stehen uns eigentlich intern weniger Leitungen zur Verfügung, auch wenn wir dieses Netzsystem jetzt so ausbauen. Ob das gut geht? Ich glaube es nicht. Wenn nur 30% für Wind Strom nach Bayern zur Verfügung steht, wie soll das gehen, Leute? Jetzt wird's ganz interessant, weil dieser Herr hier ist quasi ein Speicherbetreiber Und der erklärt uns Folgendes.
Ihnen auch. Aber Herr Kukuczynski, wenn Sie sich daran anschließen würden und die Frage, wie kann vielleicht eine bessere Kommunikation stattfinden, auch zwischen den Speichern, den Flexibilitätsvermarktern oder den Übertragungsnetzbetreibern und was sind da die entsprechenden Wiedergutmachungen, sag ich mal, wo würden Sie sich da einordnen?
Na, ich würde zunächst einmal sagen, dass wir lokale Preisanreize in irgendeiner Form brauchen. Das Problem ist ja, eine Batterie ist ja nicht netzschädlich per se, sondern der Grund ist, wir sehen einfach die Netzsituation nicht. Wir sehen den Markt, wir bieten Systemdienstleistungen an, aber beim Netz wissen wir nicht, wann wir einen Engpass fördern und wann wir auch einen Engpass beheben.
Also das ist das große Problem. Die Speicherbetreiber wissen es nicht. Die werden einfach hochgefragt, ach, sie gibt Strom und dann geben die Strom. Ob der Strom gerade bei ihnen in der Gegend gebraucht wird oder vielleicht ganz am anderen Ende des Landes und die Leitungen dafür gar nicht zur Verfügung stehen, das wissen diese her nicht. Und das macht Speicher mittlerweile, man muss es fast sagen, eigentlich gefährlich. So krass das klingt.
Was eine andere Option ist, ist eben die genannten Prozesse. Die funktionieren einfach gerade beim kostenbasierten Redispatch nicht gut. Also wir haben ein Redispatch 2.0 Regime und wir sehen regelmäßig, dass unsere Plandaten, die wir verschicken, keine wirkliche Berücksichtigung finden und wir gedispatcht werden außerhalb des Redispatch 2 Regimes und das kreiert riesige Probleme bei uns und führt wahrscheinlich auch bei Ihnen dazu, dass Sie nicht auf die entsprechenden Anlagen in irgendeiner Form für das Engpassmanagement zurückgreifen können, weil die Prozesse bei anderen Marktteilnehmern nicht funktionieren und die entsprechenden Daten gar nicht bei Ihnen ankommen. Ebenfalls Prozesslaufzeiten, 2 Stunden, die Sie vorhin genannt haben. Ich weiß nicht, welche Prozesse alles im europäischen Verbund damit zusammenhängen, aber da müssen wir runter. Also unsere Algos reagieren im Millisekundenbereich und wir...
Das ist das große Problem. Die Akkus reagieren im Millisekundenbereich. Die Netzbetreiber brauchen mindestens eine halbe Stunde bis 2 Stunden. Und das funktioniert halt nicht immer. Jetzt hören wir nochmal bei dem Vortrag von Dr. Roman Henning von TenneT ein.
Dazu möchte ich gerne nochmal kurz auch die Herausforderungen zusammenfassen, die Herr Maurer heute früh schon aufgezeigt hatte. Und vielleicht das Ganze auch ein bisschen mit Zahlen unterlegen, damit man mal ein Gespür für die Dimensionen bekommt. Wir sehen zum Beispiel derzeit schon, dass wir dieses Jahr bereits Spitzen hatten von bis zu 27 Gigawatt im Redispatch in Summe. Das hat sich also aufgeteilt auf ungefähr 15 Absenkungen und 12 Quelle. Das, um mal einen Vergleich zu haben, 15 Gigawatt, das ist ungefähr die Leistung der Niederlande an einem Wintertag. Also das ist...
Das muss man sich mal vorstellen. Das, was die Niederlande produzieren, haben wir abgeschaltet an diesem Tag. Und gleichzeitig haben wir im Süden fast die gleiche Leistung nur mal an Kraftwerken hochfahren müssen, weil einfach das Netz hinten und vorne nicht ausgereicht hat. Absolut brutal. Und der Satz hier kann sich im Extremfall mehr als verdoppeln bis 2030. Also das wird noch viel schlimmer. In der Spitze müssten über 50% der laufenden Erzeugungsleistung mit Redispatch-Prozessen gesteuert werden. Boah! Also, unfassbar.
Leistung von einem mittelgroßen Land, die wir da mit Redispatch bewegen. Und wir haben auch Studien gemacht und gesehen, das kann sich im Extremfall mehr als verdoppeln bis 2030. Also wenn wir heute schon an den Grenzen sind, unsere Redispatch-Prozesse, ist es gut möglich, dass wir dann noch darüber kommen.
Wir kommen über die Grenzen vom Redispatch. Und was bedeutet das für uns? Blackout.
Dazu würden dann in der Spitze wahrscheinlich oder könnten im Extremfall auch noch über 50% der laufenden Erzeugungsleistung mit Redispatch-Prozessen gesteuert werden. Also nicht so, wie sie im Markt geklärt wurden, sondern über Redispatch.
Unglaublich. Kostet natürlich auch Schweinekohle dazu, weil es ist teurer. Es ist einfach nur unfassbar, worauf wir zusteuern.
Worauf wir auch schon eingegangen sind, deshalb möchte ich es jetzt nicht zu weit vertiefen, sind vor allem das Problem der kurzfristigen Engpassbefunde, dass eben, obwohl unsere Prognosen besser werden, auch die Erzeugungsleistung der Erneuerbaren sich so stark erhöht, dass unsere absoluten Prognosefehler sich trotzdem noch erhöhen. Da sehen wir auch bereits derzeit bis zu 6 Gigawatt Prognosefehler und auch das kann sich im Extremfall mehr als verdoppeln.
Also wir reden davon, 6 Gigawatt, das ist das, was wahrscheinlich die Schweiz heute so produziert in der Spitze an Strom. Das haben uns wir einfach mal verrechnet. Wir haben uns einfach verrechnet und müssen das dann irgendwo schauen, wo wir das herbringen. So den Stromerzeugung der Schweiz müssen wir mal eben schnell irgendwo herbringen. Und das können sie bis 2030 nochmal erhöhen. Fällt dir nichts mehr ein. Es wurde dann die Frage in den Raum gestellt, wie dringlich ist der Umbau unseres Stromnetzes? Wir haben hier also einen von der anderen Seite, Green Energy, der hat gesagt, also 4 maximal. Er hier, haben wir ja vorher schon gesehen, sagt von 8. Und jetzt schauen wir mal an, was Dr. Roman Henning sagt, den wir gerade gehört haben.
Wir kommen da, glaube ich, schon mit unseren Prozessen auch an die Grenzen des Möglichen. Und deshalb würde ich eher sagen 8 bis 9.
Mhm. Also die Dringlichkeit von 1 bis 10 ist bei 8 bis 9. Sonst geht es nicht mehr so weiter. Unglaublich. Ein schönes Schlusswort. Ihr seht es, das war jetzt nur die Kurzzusammenfassung. Ich gebe euch unten den Link, weil dieses Video auf YouTube ist nicht gelistet. Das heißt, kriegt ihr nur mit diesem Link. Da könnt ihr euch die ganzen 5 Stunden inklusive aller Pausen anschauen. Warum man die nicht rausmacht, weiß ich nicht. Aber ihr habt jetzt mal das Wichtigste gesehen. Unser Netz wird immer instabiler. Um das Ganze kurz zusammenzufassen. In dem Sinne, viel Glück. Pfiat euch.